Ich möchte euch allen einen schönen guten Morgen wünschen als allererstes Mal und möchte mich kurz vorstellen, denn ich bin schon sehr, sehr lange nicht hier gewesen. Diesmal war ich schon mal da. Das wird die wenigsten von euch werden das mitbekommen haben, natürlich, denke ich. Und ich habe heute früh überlegt, wann das gewesen ist, als ich auf dem Weg hierher war und habe gedacht, meine Güte, wie lange wird das her sein? Es ist bestimmt schon mehr als 10 Jahre her. Und das war in der Zeit, als wir selber noch in Chemnitz gewohnt haben, meine Frau und ich. Wir haben hier bloß einmal einen Berg runter und drüben wieder hoch, oben auf dem Kassberg gewohnt. Und in dieser Zeit muss es gewesen sein, irgendwie mal, dass ich mal hier im Gottesdienst auch mit gewesen bin. Also wir haben in der Zeit auch weiterhin in Limbach die Gemeinde besucht und irgendeine Gelegenheit wird es gegeben haben. Da waren wir mal hier einfach nur als Gäste auch da. Und es ist aber links schon wieder so lange her und sofort ist mir in den Kopf gekommen, es ist natürlich irgendwie erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Aber das habt ihr alle selber schon festgestellt, denke ich. Ja, ein bisschen wie zu Hause habe ich mich allerdings schon gefühlt, als ich hier rübergefahren bin. Ja, wir haben 6 Jahre da oben gewohnt auf dem Kassberg und jetzt ist es schon viel länger wieder, dass wir wieder in Limbach wohnen. Wirklich enorm, wie die Zeit vergeht. Also, mein Name ist Thomas Walter. Ich wohne in Bräunsdorf mit meiner Familie. Wir haben 3 Kinder, meine Frau und ich. Die sind 9, 6 und 2 Jahre alt und die wären heute mit dabei gewesen, sicherlich, wenn meine Frau jetzt nicht heute mit der Kinderstunde dran wäre bei uns in der Gemeinde. Und so sind die halt da zu Hause geblieben und ich bin allein hierher gekommen. Ja, vielleicht so noch ganz kurz was zu meiner Person. Also ich bin 38 Jahre alt fast und arbeite bei Continental. Ich weiß nicht, der eine oder andere das vielleicht weiß. Wir haben einen großen Standort in Limbach bei uns und ich habe das Glück, sozusagen am Heimatort sogar Arbeit zu haben. Genau, und dort bin ich schon seit vielen, vielen Jahren tätig und ja, bei uns in der Gemeinde auch mit aktiv, wo das so geht. Und vielleicht interessiert ihr euch auch so ein bisschen, was die Gemeinde so treibt. Also ich zumindest finde das immer ganz interessant, wenn Gäste bei uns sind aus anderen Gemeinden rundherum und die uns ein bisschen erzählen, was so passiert in den Gemeinden und was da so los ist und wie sich da was entwickelt. Und es ist also so, in Limbach jetzt ist es, wird es immer enger bei uns. Ihr kennt vielleicht der eine oder andere den Raum, wo wir sind. Und das ist schon schön zu sehen, dass wir kaum noch reinpassen jetzt. Sonntags ist meistens so, dass wir die Kinder dann schon ab und zu mal vorne hinstapeln müssen, weil wir die Plätze brauchen. Wir haben extrem viele Kinder mittlerweile bei uns. Da freuen wir uns riesig drüber. Das sind Nachwuchs der Leute, die schon lange in die Gemeinde gehen. Es sind aber auch viele Familien dazugekommen in den letzten Jahren. Zum Beispiel auch die Familie Schmidt, jetzt ganz frisch. Kennt vielleicht der eine oder andere aus der Gemeinde in Leipzig ehemals. Der Andreas, der ist ja hauptamtlich bei der AGB angestellt und hat sich entschieden jetzt, war auch ein sehr interessanter Weg, mit seiner Familie zu uns zu kommen. Und der hat bei uns eine Teilzeitanstellung mit. Also der arbeitet einen Teil bei der AGB und einen Teil bei uns in der Gemeinde jetzt. Und da sind wir sehr glücklich auch drüber, weil wir da auch professionelle Unterstützung haben bei uns in der Gemeinde. Und das freut uns ganz sehr. Wir haben jetzt Anfang des Jahres unsere 2. Vision verabschiedet und sind auch da sehr gespannt darauf, was Gott tun und bewegen wird bei uns in Limbach, wie wir unseren Platz, den Gott für uns vorgesehen hat, auch ausfüllen können und wie wir eben auch einen Unterschied machen können als Gemeinde für unsere Stadt und wie wir für unsere Stadt auch da sein können. Und wie es auch weitergeht mit unserem Grundstück, der eine oder andere von euch weiß es vielleicht, dass wir vor vielen Jahren ein Grundstück gekauft haben, ganz noch mehr im Zentrum, als wir eigentlich schon sind, gegenüber vom Rathaus und ist halt nach wie vor eine Wiese, wo wir ab und zu mal eine Aktion auch haben, im Sommer über. Und dort wollen wir gerne hin. Und das ist auch ein Kernpunkt dessen, was wir von Gott erwarten, was in den nächsten Jahren passieren wird, dass wir dann tatsächlich auch dorthin können. Ja, das ist also das, was so passiert und für mich ist es eine sehr spannende Zeit und ich denke, es ist auch für alle anderen, die bei uns dabei sind, eine sehr spannende Zeit. Und ja, wir haben sehr schöne Erlebnisse auch gehabt in der Vergangenheit und auch jetzt steht direkt bevor, nächste Woche haben wir eine Taufe mit unseren Geschwistern in der Nachbargemeinde, der Christuskapelle, auch in Limbach und da werden 5 Leute getauft, einer von der Christuskapelle oder eine und 4 Leute von uns, wovon 2 schon länger mit der Familie in der Gemeinde sind und die anderen beiden frisch dazukommen. Eine wunderbare Sache, die da so passiert. Und immer wieder haben wir das auch erfahren in den letzten Jahren mit Alpha-Kurs und so weiter, dass da eben Gott auch tatsächlich viel Frucht auch schenkt. vergangene Woche waren wir im Kino bei uns im Gottesdienst. Wir haben das ab und zu mal, wenn wir versuchen, auch die Leute eben auch außerhalb der Gemeinderäume anzusprechen, gemeinsam mit den Geschwistern von der Christuskapelle, haben wir den großen Saal gemietet bei uns im Kino zum Sonntagmorgen und haben viele Leute eingeladen und auch da war der Saal proppevoll. Vor 14 Tagen war das eine ganz tolle Sache, die wir da auch erleben konnten mit Gott. Ja, zum Thema heute wollte ich euch was fragen. Wer hat alles sein Portemonnaie dabei, so wie ich? Habt ihr das einstecken oder habt ihr das draußen? Ja, die es dabei haben, vielleicht könnt ihr mal reingucken oder ihr wisst das vielleicht auch so. Ich kann es euch so sagen, weil ich habe nämlich vorher reingeschaut, wie viel ich denn Geld dabei habe. Ihr könnt euch mal selber davon überzeugen, ich frage das jetzt nicht ab, keine Angst. Auch wenn ich bei uns hier der Kassierer bin in der Gemeinde, ne, aber hier ist es natürlich nicht meine Verantwortung. Also ich habe ungefähr so irgendwas zwischen 25 und 30 Euro einstecken. Das ist so der normale Betrag, der bei mir im Bargeld, im Portemonnaie dabei ist. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ob das signifikant höher oder weniger ist. Aber wenn ihr so viel Geld einstecken habt und ihr würdet durch die Stadt gehen und da sitzt jemand so wie der, wie viel von dem, was ihr in eurem Portemonnaie stecken habt, würdet ihr denn abgeben normalerweise? Könnt ihr selber für euch überlegen, wenn ich so drüber nachdenke, ich denke mal, ich würde vielleicht irgendwie ein Kleingeld oder was geben, vielleicht 2 Euro oder irgend sowas. Ja, aber jetzt ist so einen richtig großen Betrag, denke ich, würde ich jetzt wahrscheinlich da nicht reinlegen. Und ich denke mal, es würde wahrscheinlich vielen ähnlich gehen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr so eine Situation hier in Chemnitz kennt. Gibt es das so, dass Leute zurück direkt an der Straße sind und um Geld betteln? Also in Limbach gibt es das, ne? Das sag ich gleich mal. Also ich bewege mich jetzt auch nicht so viel zur normalen Tageszeit, jetzt durchs Zentrum, aber ich kenne das bei uns nicht. Und solange wie ich in Chemnitz gewohnt habe, muss ich sagen, ist mir das auch nie oft vorgekommen, dass ich so jemanden gesehen habe. Das ist eher so in größeren Städten noch, aber vielleicht ist das ja hier und da auch mal eine Situation, die zustande kommt. Ja, also für uns ist es nie ganz alltäglich in Limbach da. Aber es hat vielleicht schon der ein oder andere schon mal erlebt, wenn er irgendwo als Tourist auch war. Und es haben zwei Jünger auch erlebt, die zum Tempel gegangen sind. Und das ist die Geschichte, um die es uns heute gehen soll. Das steht in Apostelgeschichte 3. Da wird uns erzählt, dass Petrus und Johannes zum Tempel gegangen sind und dass da ein Bettler war, der sie um ein Almosen gebeten hat. Ich möchte ganz kurz auch noch was zur Vorgeschichte erzählen. Das ist also so, die Gemeinde war ganz frisch entstanden. Jesus war gekreuzigt worden und auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und der Heilige Geist wurde ausgegossen und es gab sehr viele Bekehrungen. Auch Gott hat sehr stark gewirkt an den Leuten. Und die Gemeinde ist gewachsen. Und es steht in der Apostelgeschichte, dass die Leute sich täglich getroffen haben, um miteinander zu reden, um auf Gottes Wort zu hören und zu beten, um Abendmahl zu feiern. Und sie haben das sehr innig getan und das in den einzelnen Häusern. Und es steht auch da, dass sie täglich in den Tempel gingen. Und genau an einem dieser Tage findet diese Geschichte nämlich statt. Können wir lesen, ab Vers 1 in der Apostelgeschichte, Kapitel 3. Da steht, eines Tages stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Es war gegen 3 Uhr zur Stunde des Nachmittagsgebets. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Mutterleib an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte, sieh uns an. Der tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, des Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden seine Füße und Gelenke stark und kräftig. Er sprang auf und konnte tatsächlich stehen und gehen. Mit Petrus und Johannes ging er in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Die ganze Menschenmenge dort sah ihn herumlaufen und Gott loben. Als die Leute in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer an der schönen Pforte gesessen hatte, waren sie fassungslos vor Staunen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite und das ganze Volk strömte zu ihnen hin in die sogenannte Säulenhalle Salomos. Bis hierher erstmal der Text aus der Bibel. Wisst ihr ungefähr, wie viel wert so eine Silber- oder Goldmünze war? Sagen wir mal, so eine Goldmünze zur damaligen Zeit. Man kann sich vorstellen, eine Goldmünze wäre auch heute sehr viel wert. Ne? Und wenn wir das so übertragen würden, also mehrere hundert Euro, wären das schon, die das bedeuten würde. Und von uns würde natürlich niemand jetzt mehrere hundert Euro so einem Bettler geben, wie ich euch vorhin gezeigt habe. Ne? Das ist logisch. Also es ist eigentlich klar, dass Petrus oder Johannes, dass die dem jetzt kein Gold geben würden. Und trotzdem sagt er das. Er sagt das natürlich symbolisch, weil er meint, ich habe jetzt keine materielle Hilfe, die ich dir weitergeben kann. Und das verstehen wir auch, weil der Petrus war ja eigentlich seit mehreren Jahren gar nicht mehr so richtig berufstätig gewesen. Ne? Er hat ja gar nicht mehr so ein großes Einkommen gehabt. Das ist eigentlich logisch, dass diese Antwort jetzt folgt. Aber ich denke, trotzdem hätte der sicherlich so viel Kleingeld einstecken gehabt, um so ein Almosen geben zu können, wie wir das vielleicht auch heute tun würden. Aber das macht er nicht. Und er macht das nicht, obwohl eigentlich Jesus auch gesagt hat, dass die Jünger die armen Leute unterstützen sollen und etwas von ihrem Besitz abgeben sollen. Aber ich denke nicht, dass es jetzt unbedingt im Widerspruch zu Gottes Willen steht. Denn Petrus gibt ja demjenigen etwas. Ne? Er gibt eben viel mehr. Dem Bettler überrascht ihn, indem er ihm die Heilung zuteil werden lässt im Namen Jesu Christi. Und somit kann der Bettler für seinen Unterhalt selber sorgen, weil er jetzt nicht mehr so gehandicapt ist und auch nicht mehr auf andere Leute angewiesen ist, dass sie ihn irgendwo hinbringen, sondern er kann das jetzt selbst tun. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass er Gott erfahren hat und erfahren hat, wie Jesus und Gott eben heilen kann, welche Kraft in ihm steckt. Und da sieht man, dass Gott eben auch die tatsächliche Not der Menschen sieht. Er möchte jetzt nicht unbedingt nur lindern, sondern er kann tatsächlich auch ein Leben komplett umkrempeln. Gott hat die Macht dazu, er ist zu allem fähig, er ist allmächtig. Das sagen wir ganz oft, dass Gott allmächtig ist. Wir sind uns manchmal aber gar nicht bewusst, was das bedeutet. Wenn wir den Blick auf heute machen, dann ist es so, also ich habe vorhin schon gesagt, bei uns ist das so, wir werden jetzt nicht alltäglich irgendwie angebettelt. Das kommt mir also so gut wie gar nie vor, es sei denn, ich bin irgendwo mal als Tourist unterwegs in so einer großen Stadt, wo es sowas gibt. Die Leute um uns rum, die betteln uns nicht an unbedingt um Geld. Es gibt sicherlich auch bedürftige Menschen, die hier und da auch materielle Hilfe brauchen. Und da gibt es glücklicherweise auch die eine oder andere Einrichtung, wo man so eine Hilfe auch empfangen kann, wo wir uns auch beteiligen können, dass das passieren darf. Aber wir fragen uns natürlich jetzt schon in so einer Situation, was ist denn eigentlich das, was wir geben können? Was ist das, wo wir alltäglich tatsächlich Hilfe stellen können? Weil so reich sind wir jetzt auch nicht, dass wir so viel Geld geben könnten, um die ganze Not zu lindern. Also ich zumindest könnte das jetzt nicht. Ich denke, den meisten von uns geht das so. Auch wenn wir natürlich im Weltmaßstab sehr reiche Leute sind. Aber jetzt mal so in unserem Land verglichen, da wäre das im finanziellen Sinne jetzt ja nicht unbedingt ein großer Vorsprung anderen gegenüber. Aber ich denke, wir sind doch sehr, sehr reich, weil wir nämlich Gottes Liebe in unserem Herzen tragen und das selber erfahren haben an unserem eigenen Leib, wie Gott eben retten kann und wie er sich unser Leben vorstellt. Und ich denke, Gott möchte auch, dass wir die Nöte unserer Mitmenschen angehen, weil er jeden von diesen Menschen kennt. Er kennt ja nicht nur uns, sondern er kennt auch all die anderen Leute, die Not haben und die Hilfe brauchen. Und ich denke, wir sollten auch darauf vertrauen, dass wir tatsächlich auch dort Hilfe leisten können, auch wenn das jetzt nicht unbedingt finanzieller Natur ist, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt, weil Gott diese Leute erreichen will. Vielleicht will er nicht unbedingt sie heilen, wenn sie irgendeine Krankheit haben, aber er will zumindest ihnen begegnen und sie retten für die Ewigkeit. Stellt sich die Frage, was sind die Nöte der Leute in Chemnitz? Ja, wofür brauchen denn die Leute Gott überhaupt hier? Oder in Limbach oder in Burgstedt oder überhaupt in Sachsen oder Deutschland? Was sind eigentlich die Probleme, die die Menschen haben? Vielleicht kommen die damit gar nicht um die Ecke und zeigen sie uns, das ist meine Not. Vielleicht findet die Not einfach nur so statt und man kann nur so die an den Auswirkungen erkennen. Beim Nachdenken darüber ist mir ein großes Beispiel dafür eingefallen. Und zwar ist es zu sehen, wenn man sich die Statistiken anschaut für die Familien. Das kann man beim Statistischen Bundesamt machen, zum Beispiel im Internet ist das ganz einfach. Da kann man viele Informationen sehen und ich habe da mal nachgeschaut. Das Thema Beziehungsfähigkeit ist ein großes, großes Problem bei uns heute. Wenn man da sich die Statistiken anschaut, gerade in Sachsen ist es so gewesen in den vergangenen Jahren, also geschlossene Ehen werden innerhalb von 25 Jahren in 40% der Fälle wieder geschieden. Und es gibt Bundesländer in Deutschland, wo das sogar über 50% ist. Und das drückt das ganz stark aus, dass die Menschen heutzutage kaum noch in der Lage sind, es gibt schon noch Menschen, die dazu in der Lage sind, aber es ist ein sehr großes Problem, sehr viele sind das eben offensichtlich nicht, solche Beziehungen wirklich auf Dauer zu leben. Und das wirkt sich sehr stark aus. Man kann auch sehen, wie viele Alleinerziehende mittlerweile es gibt, wie viele Kinder mit nur einem Elternteil aufwachsen. Das kann man in den Statistiken auch nachschauen. Das ist also ein großes, großes Problem, weil auch die Kinder natürlich sehr instabile Verhältnisse erleben. Dann auch und es ihnen schwerfällt, auch das selber dann wieder vorzuleben. Meine Frau, die arbeitet in Chemnitz hier bei euch in der Johanneskirche, in der Jugendkirche. Ihr habt eine Bibelausstellung gehabt vor kurzem, hat sie mir erzählt, dass ihr das gesehen habt, sich auch angeguckt habt. Das ist also der Ort da in diesem offenen Treff, wenn ihr da wart, also wie so ein Café. Dort arbeitet sie und das ist so, dass die nachmittags immer in der Woche offen haben und da können Kinder und Jugendliche hinkommen. Also es ist kein Jugendclub, weil die Kinder eher noch jünger sind. Und die werden halt dort betreut und die Leute, die da arbeiten, die versuchen den Kindern halt normale Familienverhältnisse trotzdem vorzuleben oder einen normalen Umgang, wie er in einer Familie üblich wäre. Machen ganz simple Sachen mit denen, zum Beispiel einfach nur gemeinsam Abendessen oder sowas, weil viele von den Kindern das von zu Hause gar nicht kennen. Oder manche Kinder vor einer bestimmten Uhrzeit gar nicht nach Hause kommen dürfen, weil die Mutter ihre Ruhe haben will mit ihrem aktuellen Partner oder was auch immer. Also das sind die seltsamsten Geschichten, die ich da schon auch von meiner Frau gehört habe, die auch richtig erschreckend sind. Also das kann einen sehr betroffen machen, wenn man das so hört. Ja, das ist nur ein Eindruck von dem, was tatsächlich auch um uns herum passiert, was wir manchmal auch gar nicht so unbedingt wahrnehmen, wenn es jetzt nicht gerade jemand in unserem direkten Umfeld betrifft. Und ich denke, dass das ein Ansatzpunkt für uns ist, für uns Christen, weil wir von Gott ein klares Bild vorgegeben bekommen haben, wie er sich das Zusammenleben vorstellt zwischen den Menschen. Und jetzt nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch untereinander natürlich, die wir in der Familie sind, im größeren Sinne oder auch im Bekanntenkreis und so weiter, dass man eben liebevoll miteinander umgeht und respektvoll, dass Vergebung eine wichtige Sache ist und auch Treue. All diese Dinge hat Gott da reingelegt und ich denke, dass wir mit diesem Wissen eigentlich ein sehr, sehr großes Kapital haben. Und wir haben auch ein sehr großes Kapital damit, dass wir selber in einer Familie aufwachsen konnten, wo alles geordnet zugegangen ist. Also mir zumindest ging es so und jetzt, wo ich mittlerweile auch ein bisschen älter wäre, stelle ich das auch fest, dass das ein großes Geschenk eigentlich ist, ein großes Gut. Und das ist das nicht nur einfach nur annehmen kann und sagen kann, ich bin dankbar dafür, sondern es kann tatsächlich auch etwas, es hat was in mich hineingegeben, was ich auch nach außen tragen kann, weitertragen kann und weitergeben kann. Ich muss es also nicht allein für mich behalten, sondern darf das auch weitergeben. Logischerweise in meiner Familie, mit meinen eigenen Kindern, aber natürlich auch zu den anderen Leuten um mich herum, indem ich einfach davon spreche und das bezeuge, wie das eben ist, wie Gott sich das vorstellt und dass es eben nicht schlimm ist, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass man auch um Verzeihung bittet und solche ganz banalen Dinge, die für uns selbstverständlich sind, die wir das so erlebt haben, aber das ist eben nicht überall der Fall. Also indem wir diese Ordnungen von Gott haben und indem wir die vorleben, den Menschen und auch darüber sprechen, können wir meiner Meinung nach dieser großen Not, die es gibt in unserer Gesellschaft, dass die Leute kaum beziehungsfähig sind, schon ein Stück entgegengehen und da auch versuchen, Veränderung zu schaffen. Ich möchte zurückkommen zu der Geschichte. Jetzt haben wir das ja gehört, dass zum Schluss des Textes, den ich vorgelesen habe, dass die ganzen Menschen auf einmal dahin geströmt sind, weil die gemerkt haben, da ist was los. Auf einmal, es war sicherlich nicht normal, dass in dem Tempelhof jemand rumgesprungen ist und laut gerufen hat und gejubelt hat und Gott gelobt hat. Ich denke mal, da wird es eher andächtig zugegangen sein. Das könnte ich mir so vorstellen, zumindest. Ich war noch nie in Israel, ich weiß nicht, wie die so von ihrer Mentalität her sind. Also aus der Bibel weiß man ja, dass die auch sehr gut Feste feiern konnten. Aber ich denke mir, grundsätzlich ist es dort relativ geordnet zugegangen im Tempel. Und wenn jetzt da auf einmal so einer rumspringt und ganz laut jubelt und so, dann ist es natürlich sofort eine Aufregung für die ganzen Leute, die da sind. Und alle gehen natürlich dahin und schauen nach. Und sie kriegen mit, was passiert ist. Und das ist genau das, was passiert. Dieses Wunder erzeugt Aufmerksamkeit. Und auf einmal sind alle Leute dafür interessiert und sie öffnen sich und sie wollen wissen, was ist denn los, was ist passiert. Und die Apostel, die haben die Möglichkeit, Gottes Wort zu bezeugen. Das ist das, was dann im Text, wenn man es weiterliest, dann auch passiert, dass sie zu den Menschen reden, die da zusammenströmen, dass sie bezeugen, dass Jesus diesen Menschen geheilt hat. Und dass dieser Mensch nun gehen kann, weil Gott dieses Wunder gewirkt hat. Und es steht auch da, dass ganz viele Leute aufgrund dieses Zeugnisses zum Glauben gekommen sind. Gott hat also diese Herzen der Menschen dann geöffnet und durch seinen Geist auch dort Veränderungen geschenkt. Und er hat den Worten von den Aposteln auch Kraft gegeben, dass sie genau dorthin getroffen haben, wie er es vorgesehen hatte. Und ich denke, dass auch das bei uns passieren wird, wenn wir der Not der Mitmenschen um uns herum begegnen, wenn wir anfangen, dort auch zeugnishaft zu leben und auch zu sprechen, dass auch das passieren wird, dass die Leute aufmerksam werden und dass sie zusammenkommen, neugierig sind. Was ist denn da passiert, wenn auf einmal Familien wieder heil werden? Dann werden sich die Leute, die da drumherum sind, auch dafür interessieren, was diese Veränderung geschenkt hat und werden auf Gott aufmerksam und sie werden offen dafür, das auch zu hören, was Gott zu sagen hat. Und den Rest, den wird Gott dann tun. Also wir haben das erleben können bei uns in Limbach. Es ist eine interessante Geschichte von einer Frau, die bei uns in die Gemeinde geht. Die hat eine Freundin und die Freundin arbeitete in einem Getränkemarkt. Also ich gebe das so ein bisschen mit meinen eigenen Worten wieder. Ich bringe das auch gar nicht mehr so ganz zusammen. Aber die hat jedenfalls in einem Getränkemarkt gearbeitet, diese Freundin von der Frau, die in unsere Gemeinde geht. Und da war ein Mann, ein junger Mann, der immer wieder bei der war und immer wenn er seine Flasche Bier gekauft hat, da hat er der Geschichten erzählt und richtig, wie wir jetzt sagen würden, ein Ohr abgekaut und immer seine Probleme abgeladen dort. Und sie konnte dem nicht helfen. Ja, die hat schon oft dann irgendwas zu ihm gesagt und es war keine Veränderung. Und dann hat die Frau aus unserer Gemeinde zu ihr gesagt, na dann schick die doch mal dahin und lass sie mal mit den Leuten reden, vielleicht haben die ja irgendwie einen Tipp oder so. Und tatsächlich, dieser junge Mann, das hat sie dem gesagt, und der junge Mann ist tatsächlich losgegangen und hat ein Gespräch gesucht mit Leuten aus unserer Gemeinde. Und das hat ziemlich viel in ihm bewirkt auch. Und er ist dann wieder im Getränkemarkt gewesen und war total verändert und hat gesagt, das war ein super Tipp und sie hat das deutlich gemerkt, dass er auf einmal ganz anders sich verhalten hat und so und war natürlich auch sofort total neugierig, was ist denn mit dem passiert jetzt auf einmal, wo ist denn der da gewesen? Ja, und in der Folge ist der Frank heißt er auch schon öfter mal bei uns in der Gemeinde gewesen und auch seine Familie war auch mit da. Und das ist für mich eine tolle Geschichte einfach, weil wir sehen, dass Gott tatsächlich auch Veränderungen schenken kann. Auch was das Thema Beziehung eben angeht, wo er eben eine große Not hatte auch, dieser Mensch, von dem ich gerade gesprochen habe. Ja, das nur mal so als Exkurs. Möchte weitergehen im Text, da ist also, ich lese es jetzt nicht einzeln vor, sondern erzähle euch das nur mit eigenen Worten. Ist dann so, dass natürlich, wenn so viel los ist, vor allen Dingen die Leute, die dort die Verantwortung tragen, natürlich aufmerksam werden. Und die haben natürlich sofort auch Sorge, weil die ihre Ordnung wiederherstellen wollen. Und die Gelehrten und Priester, die kommen sehr schnell mit dazu. Und weil das so ein Tumult ist, schreiten die natürlich auch ein. War also am Nachmittag, kurz vorm Abend dann schon. Und sie beenden diese ganze Sache, sie nehmen den Petrus und den Johannes mit und den Gelähmten auch und sperren die erstmal weg, weil sie an dem Tag das nicht mehr hinkriegen, alle Leute zusammenzubringen, die für eine Gerichtsverhandlung notwendig sind. Und dann steht im 4. Kapitel, im Vers 16, dass sie sich am nächsten Morgen dann treffen und diese Versammlung dann abhalten. Und da steht drin, eine interessante Bemerkung, es wird uns was berichtet, wie die miteinander sprechen und sie sagen, was sollen wir mit diesen Leuten machen? Alle Jerusalemer wissen, dass ein offensichtliches Wunder durch diese Menschen geschehen ist. Und das hat mich stutzig gemacht, denn das steht da, alle Jerusalemer wissen, dass ein Wunder geschehen ist. Kurzer Test dabei. Jetzt hier, wer von euch, die ihr hier seid, kennt denn das Chemnitzer Rathaus? Also ich kenne es. Chemnitzer Rathaus, denke eigentlich, müssten alle Hände nach oben gehen, außer die Leute, die ganz weit weg wohnen und einen weiten Weg hierher haben. Das kennt jeder. Logisch. Und es weiß auch jeder, dass dort die Stadt verwaltet wird und regiert wird sozusagen. Und ich könnte das jetzt auch fortsetzen. Den Chemnitzer Hauptbahnhof kennt natürlich auch jeder. Und dass dort Züge fahren. Und auch die Uni zum Beispiel, auch was ganz Bekanntes in Chemnitz. Das kennt jeder. Jeder, der in Chemnitz wohnt, kennt den Hauptbahnhof, das Rathaus, die Uni und so weiter. Und ich frage mich, was wäre das denn, wenn jeder, der in Chemnitz wohnt, auch die Gemeinde hier kennt? So wie damals alle Jerusalemer davon mitbekommen haben. Denn offensichtlich ist es so gewesen, dass die Leute dann, die das dort miterlebt haben, das natürlich auch weitergetragen haben. Und das ist dann wie so ein Lauffeuer durch die ganze Stadt gegangen. Das hat mich total beeindruckt und es führt mich dazu, ein Anliegen zu haben und auch vor Gott zu bringen. Also für mich ist das so ein Traum, wenn ich das jetzt übertrage auf uns in Limbach. Es wäre mein Traum oder mein Wunsch, dass in Limbach alle Leute, die da wohnen, dass die wissen, dass es unsere Gemeinde gibt und auch was dort passiert und dass Gott dort am Wirken ist. Dass es nicht irgendwas Verborgenes ist und das, so wie heute ist es ja, also nicht ganz verborgen, natürlich ist es öffentlich, wir haben auch so ein Plakat, so ähnlich wie ihr hier draußen, wo die Leute auch schon davon Notiz nehmen, dass da was ist, aber ich denke, die allerwenigsten können jetzt wirklich tatsächlich damit was anfangen. Und ich wünsche mir, dass das ganz anders wird, dass das so ist in Limbach, dass jeder, der da wohnt und jeder, der da vorbeikommt, dass der weiß, das sind Christen, die glauben an Gott und Gott schafft dort tatsächlich Veränderungen bei den Menschen. Und das sind Menschen, die also auch das ernst meinen, mit Gott leben. Und ich denke, das ist auch was man sich natürlich auch für Chemnitz wünschen kann. Chemnitz ist natürlich noch viel, viel größer als Limbach. Aber ich denke, es ist kein Traum oder kein Wunsch zu groß, dass man nicht darum beten kann und Gott dafür bitten kann. Ja, gehen wir nochmal weiter. Zurück zum Text. Also, die Leute können keine Straftat feststellen, die die Gerichtsverhandlung abhalten. Sie haben gemerkt, es ist ein Wunder passiert. Es ist aber ja jetzt auch nichts gegen das Gesetz Gottes irgendwie gewesen, dass jemand geheilt werden darf, so dass die eigentlich jetzt keine Handhabe haben gegen die Leute, die sie festgenommen haben. Aber sie haben natürlich Angst, weil sie genau wissen, dass die von dem Jesus geredet haben, den der eben gekreuzigt wurde von ihnen. Und sie haben Angst, dass wieder die Leute den nachlaufen und dass sie vielleicht diese neue Botschaft aufnehmen. Und sie sind natürlich auch verblendet. Und was machen sie? Sie haben keine andere Möglichkeit, als den Leuten zu verbieten und ihnen zu drohen. Verbieten, dass sie weiter von Jesus reden und ihnen zu drohen, dass sie sonst irgendwie sie wieder gefangen nehmen oder was auch immer mit ihnen tun. Das steht noch nicht mal so richtig da, was sie eigentlich angedroht haben. Aber sie lassen sie wieder frei. Und die Jünger, die gehen zurück nach Hause. Und dann ist es sehr interessant, dass was dann passiert. Denn die Apostel, die kommen nach Hause in ihre Gemeinde und die Gemeinde ist sowieso zum Gebet zusammen. Und sie starten noch weiteres Gebet. Und von dem Gebet ist uns auch berichtet im 4. Kapitel. Und sie beten darum, dass Gott ihnen Mut und Kraft schenkt, weiter frei von Jesus zu sprechen, dass sie genau das machen können, was die Pharisäer und die Priester und die Schriftgelehrten ihnen verboten haben. Und sie bitten Gott, dass er weiterhin Zeichen und Wunder tut und Heilung schenkt. Und dann steht da, dass Gott auf dieses Gebet reagiert. Er lässt die Erde beben dort an der Stelle, wo sie zusammen sind. Also keine Ahnung, ob das dann auch wirklich nur dort spürbar war oder auch weiter weg. Das lesen wir ja nicht. Aber es ist auf alle Fälle ein Zeichen, was für die Leute gedacht ist, die dort zusammen sind. Also für die Gemeinde ist ein ganz deutliches Zeichen, wo Gott ihnen mitteilt, ja, ich stehe zu euch und ich stehe dahinter und das wird weitergehen, genau so, wie ihr das erbittet. Und wir, ich werde euch die entsprechende Kraft auch geben, so wie ihr das erbittet. Und das finde ich sehr ermutigend, dass Gott auch so ein äußerliches Zeichen dann nochmal zu der Gemeinde gibt und dieses Gebet so ad hoc beantwortet. Das ist enorm mutmachend für mich. Und wenn ich mir das vorstelle, dass es vielleicht für uns auch so sein könnte, dass wir so unterwegs sind, dass wir so kraftvollen Glauben haben, dass wir so intensiv auch mit Gott in Kontakt sind und dass Gottes Geist so stark in uns brennt, dass wir wirklich das als Anliegen haben, die Menschen um uns herum zu erreichen, dass wir dann auch Gottes Handeln erleben, dass wir auch tatsächlich Zeichen und Wunder sehen und dass wir auch so eine äußerliche Bestätigung von Gott bekommen. Das würde mich enorm ermutigen. Also das ist etwas, wofür es sich lohnt zu beten. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum fangen wir denn eigentlich nicht an, auch das zu erbitten und das auch so zu Gott zu bringen. Ich denke, das müssen wir auf alle Fälle mit nach Hause nehmen und darüber nachdenken. An welcher Stelle können wir das viel mehr tun? Lasst uns also Gott um Hilfe bitten, wenn wir seine guten Ordnungen einhalten und die auch unseren Mitmenschen vorleben, um dieser großen Not, die es da gibt, in unserem Land zu begegnen. Und dass wir auch ein klares Bekenntnis dazu finden, dass wir den Leuten auch mitteilen, warum wir so leben. Dass wir das nicht machen, weil wir das besonders schön machen wollen, sondern weil wir der Überzeugung sind, dass es Gottes Ordnung ist und dass Gott uns auch die Kraft schenkt dazu und dass es nach Gottes Willen ist, so zu leben, weil wir ihm gefallen wollen und weil wir ja das auch machen wollen aus Dankbarkeit, weil er uns gerettet hat. Uns verhaftet niemand, wir brauchen keine Angst zu haben, uns droht auch niemand in unserem Land, weil wir an Gott glauben oder das auch öffentlich bekennen vor anderen Menschen. Wir brauchen also keine Angst davor zu haben, davon zu sprechen. Vielleicht ist das genau auch das Problem, warum wir so verhalten da sind und uns so wenig nach außen trauen oder das nur so stückweise tun, weil wir eigentlich keine Not haben. Wir können das ja auch morgen noch machen. Das schadet uns ja nicht, wenn wir damit jetzt noch ein bisschen warten. So, ich denke, das ist vielleicht ein bisschen ein Grund, warum wir da auch so nachlässig sind damit. Ich wünsche mir, dass diese Geschichte, die wir gehört haben oder betrachtet haben heute, dass die uns motiviert und dass die uns Sehnsucht macht, als Gottes Diener zu leben und auch sein Wirken zu erleben, Gott selbst dabei zu beobachten, wie er Wunder tut und Veränderung schenkt in den Menschen um uns herum. Und dass wir auch von Gott erwarten, dass er sich auch zu uns bekennt und dass er tatsächlich auch seinen Willen umsetzt, nämlich andere Menschen erreicht und sie verändert und dass sie wirklich in der Lage sind, ihr Leben umzukrempeln und nach seinem Willen zu leben. Und ich wünsche mir, dass er den Menschen in unserer Stadt, in unserer Umgebung, in unserem Umfeld Heilung zuteilwerden lässt. Und dass die Gemeinde dafür bekannt ist, dass Gott da ist und dass er dort wirkt und dass er dort solche Dinge geschehen lässt. Und nicht zuletzt wünsche ich mir, dass natürlich auch die Gemeinde wächst, dass Gottes Reich wächst, weil er das ja selber will. Das ist sein Ziel. Da brauche ich keinen Zweifel haben, ob Gott das möchte vielleicht oder nicht, sondern es ist klar, dass Gott sein Reich wachsen lassen will. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwie vielleicht im Mittelpunkt stehen, weil wir da einen Beitrag dazu leisten dürfen, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Und ich denke, so, wenn wir so dahin kommen, dann können wir wirklich eben auch Licht und Salz sein, wie es so schön heißt in der Bibel, dass wir eben wirklich auch tatsächlich einen Unterschied machen, ob wir da sind oder nicht und das wirklich eine Bedeutung hat für unser Umfeld, ob wir da sind oder nicht. Silber und Gold haben wir nicht wirklich, aber das brauchen wir auch nicht. Was wir aber haben, das wollen wir den Menschen geben, nämlich Gottes Liebe und die Botschaft, dass er uns gerettet hat, die beste Botschaft der Welt. Möge Gott jeden Einzelnen von uns segnen und diese Einstellung des Bekenntnisses auch schenken und uns vor allem auch zeigen, wo wir das machen können und wie wir helfen können. Amen.